Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Immer wieder kommt jemand anders mit seinem ganzen Wesen, seiner ganzen Ausstrahlung. Und dadurch wird jeder Kontakt einzigartig. Und ich merke, dass wenn man mit dieser Offenheit in den Kontakt reingeht, die Menschen sind so dankbar, weil sie sich erkannt fühlen oder gesehen fühlen. Und dadurch wird das Vertrauen ja möglich.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Ulrike, bei mir sitzt Ulrike Scheuermann. Sie ist Diplompsychologin und Bestsellerautorin, gerade hier mit ihrem ganz neuen Buch Selfcare. Du bist wertvoll, das Selbstfürsorgeprogramm, erschienen bei Knauer Balance. Ich habe selber schon mal ganz viel drin gelesen und festgestellt, das ist ja, spart einem ja fast einen Psychotherapeuten, oder?
Also erstmal hallo Jael, schön, dass wir uns hier treffen. Ich freue mich auch und es ist ein Einstieg. Also es ist, ersetzt natürlich nicht eine Psychotherapie oder ein Coaching, weil das Gegenüber fehlt, aber es ist ein guter Einstieg, um einen Überblick über sein Leben zu bekommen mit den Themen, die für gute Selbstfürsorge wichtig sind.
Du selber betreibst ja eine Akademie, Essentia Akademie. Sind das denn Themen aus deinem Berufsalltag oder wie hast du die Auswahl gebracht? Da geht es ja um, wie man sich selber entspannt, aber auch wie man sich selber findet, ob man sich selber mag und annimmt. Und dann geht es natürlich auch um psychologische, klassische psychologische Themen. Wie kommt diese Mischung zustande?
Ja, also ich schreibe alle meine Bücher immer aus dem, was ich erlebe in meiner Praxis oder in der Akademie und was ich mit Teilnehmern erlebe, Coaching-Klienten und Patienten. Und die Themen für dieses Buch, also ich finde sie sehr existenziell und das ist immer wieder, es begegnet mir einfach ganz viel so die Menschen, die verausgabt, erschöpft sind, sogar ausgebrannt, die sagen, es ist zu viel in meinem Leben. Und dann muss man natürlich sehr genau gucken, wie kommt es. Aber dieser Typ von Menschen, die sagen, ich schaff's nicht mehr, ich bin überfordert. Da habe ich sogar den Eindruck, dass es immer mehr wird.
Wie finden dich denn die Leute, die sich so fühlen?
Viele hören von mir oder lesen von mir in den Büchern oder entdecken mich irgendwo im Internet, aber es ist viel über persönliche Empfehlung.
Und dann ruft man an, sagt, ich fühle mich Mist, ich kann irgendwie nicht mehr richtig arbeiten, können Sie mir helfen oder wie läuft das? Das ist ja dann keine klassische Praxis, wo man eine Überweisung bekommt, oder?
Ja, genau. Also man kann einen Telefontermin mit mir vereinbaren und also zum einen mache ich ja die Einzelbegleitung, aber viel eben auch in Seminaren beziehungsweise in Cross-Media-Programmen, wo Online-Begleitung live und mit fertigen Workshops kombiniert ist mit dem Persönlichen. Also ich werde nie nur, also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass ich mal irgendwann nur etwas online mache. Das Persönliche gehört dazu, aber man kann es kombinieren, um eine bessere, längerfristige Begleitung auch zu ermöglichen. Und das geht dann natürlich über ein Buch hinaus, aber das Buch ist der Einstieg sozusagen.
Du hast mir schon gesagt, bei dir geht es immer um das Wesentliche im Leben, den Sinn des Lebens zu finden. Ist das schwierig für uns alle, sowas zu finden? Also was ist unser Problem?
Also tatsächlich finde ich, dass es gar nicht so schwierig ist. Mhm. Es wird aber so hochgehängt. Mhm. Also die meisten denken, über den Sinn des Lebens, da denke ich mal nach, wenn ich eine Woche im Kloster bin oder bei einem Schweigeretreat oder in einer Meditationswoche. Ich bin immer sehr dafür und mache auch das in meinen Seminaren zum Beispiel viele Übungen, um das in den Alltag mehr zu holen. Also man kann in 20 Minuten über den Sinn des Lebens nachgucken und ganz tolle Ergebnisse finden. Ja, und da gibt's verschiedene Zugänge über den Kopf, aber natürlich auch mehr wo noch mehr die Gefühle mit dabei sind. Und das geht. Und da kommen tolle Ergebnisse raus. Und ich erlebe es eigentlich ständig so, dass Leute erstmal sagen, oh, Sinn des Lebens, das ist mir zu groß, das mache ich später mal. Und es geht aber klein. Und das ist nicht so als Selbstzweck gedacht, sondern es ist tatsächlich eine ganz große Hilfe, um seinen eigenen Fokus zu finden. Und den brauchen wir alle, sonst verzetteln wir uns, sonst verausgaben wir uns.
Hat denn jeder einen anderen Sinn im Leben? Wie kann man das einteilen? Also ich kriege bei Jugendlichen oft mit, dass die hier so, ach ja, es ist Schule und es ist Stress und dann muss ich danach einen Beruf machen und eigentlich stirbt man doch am Ende eh und die Natur und die Umwelt, alles geht zugrunde. Eigentlich hat das alles keinen Sinn. Das höre ich relativ oft von Jugendlichen.
Ja, kenne ich ja auch von Jugendlichen so. Ja, ja.
Was sagt man denen? Ja. Wie gehst du mit sowas um?
Also bei Jugendlichen bin ich sehr dafür, fürs Tun. Ja, also wozu sollen die sich hinsetzen und darüber nachdenken, was sie später mal machen wollen? Die wissen ja, die haben ja noch die Erfahrungen noch nicht. Also die sollten, und ein Schulpraktikum ist wirklich lächerlich, dieses zweiwöchige, was wir hier in Berlin haben. Also ich finde es viel zu wenig. Die müssten in ganz viele Berufszweige reingehen, also sicher auch mit einer Vorbereitung, ne, Strategie. Was sind meine Neigungen? Aber dann ausprobieren, wofür sie sich begeistern können, was sie mögen, was sie gerne machen. Und daraus kann sich das formen, wo sie überhaupt wollen. Anstattdessen gehen ja bei uns viele, also wenn sie Abitur machen, dann fangen sie halt mal so ein Studium an, weil sie sagen, ich interessiere mich für Kunst. Also studiere ich mal Kunstgeschichte, weil ich ins Kunststudium nicht reinkomme oder so. Und das ist, also ich denke, es ist wirklich nicht so sinnvoll und fördert nicht, dass jemand sich entfalten kann in dem, was er tut.
Du sagst ja quasi auch, es gibt oft Leute, die sind so unzufrieden und wissen nicht, wohin mit sich, ne? Und ist das denn so eine Art Zivilisationsphänomen? Also ist das heute in unserer Gesellschaft so und vielleicht in etwas naturbelasteneren Gesellschaften anders? Also kann man das vergleichen? Ist das eine Krankheit oder ist das eine Mode? Ja,
also,
oder was ist das?
Also ich denke, es hat viel mit der Gesellschaft zu tun oder der Kultur in dem Umfeld, in dem man lebt. Ja, wenn alle, das steckt an, ne? Also wenn alle lustlos sind, dann wird man auch lustlos. Ja, dann schimpft man auf seinen Chef oder auf den Arbeitgeber oder so. Und das steckt tatsächlich an. Ja, und genauso kann eine gute, eine positive, eine begeisterte Stimmung auch anstecken. Ja, und das ist im Kleinen, also zum Beispiel bei seinem Arbeitsplatz, aber auch im Großen, Deutschland zum Beispiel. Ja, hier herrscht eine andere Stimmung als in Dänemark zum Beispiel.
Ach so, und zwar, Dänemark, wie kann man das vergleichen?
Dänemark ist ja immer, wird ja immer wieder das glücklichste Land weltweit. Oder, also die skandinavischen Länder laufen sich dann so ein bisschen gegenseitig den Rang ab.
Hygge gibt's doch da,
ja,
oder?
Genau, Hygge kommt
das,
dort her.
Aber ist das nicht finnisch oder ist das?
Nee, Hygge ist tatsächlich dänisch.
Hygge ist dänisch.
Ja, aber ich denke, es wird in Finnland und in den anderen skandinavischen Ländern auch praktiziert. Ja, das heißt ja sowas wie heimelig, gemütlich, aber eben nicht alleine, sondern zusammen mit anderen. Und da denke ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor zu deiner Frage oder eine Antwort, die Verbundenheit. Also verbunden sein mit anderen Menschen, aber auch noch größer verbunden sein, also nicht nur mit den Nächsten um uns rum, sondern auch größer und bis hin zu Verbundenheit mit der ganzen Welt. Das gibt Sinn. Und das führt raus aus diesem, ach, keine Lust, ist doch alles blöd hier. Ja, also wenn man das Gefühl hat, man kann etwas geben und man ist dabei und man weiß, wem man es gibt. Ja, man ist verbunden. Und das genau ist ja Hygge. Also das ist ja wohl der Hauptgrund bei den Dänen, warum die immer wieder als das glücklichste Land tatsächlich der Erde eingestuft werden. Und das sind ja Studien, ne? Also das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Die sind sehr verbunden miteinander. Und es gibt nicht dieses Herausragen, was bei uns in Deutschland ja doch mehr ist. Ja, so, ich will der Beste oder die Beste sein. Da ist es gar nicht so angesagt, dass man so rausragt, sondern es geht eher darum, auf schöne, harmonische Art zusammen zu sein, sich auszutauschen, aber auch nicht zu protzen und zu erzählen, wie toll man ist. Mhm. Und das geht bis hin in die ganze Gesellschaft. Ne? Die zahlen ja sehr viele Steuern, zahlen die aber überwiegend gerne, weil sie wissen, dass dadurch alle gut abgesichert sind. Mhm. Also in Dänemark gibt es keine Altersarmut. Mhm. Und man zahlt die Steuern, weil man dadurch weiß, es geht allen gut. Mhm. Und sowas, denke ich schon, fehlt uns hier ein wenig.
Und erleichtert auch, ne? Setzt einen nicht so unter Druck.
Ja.
Es gibt aber Menschen, die es schwierig haben, andere Kontakte immer, also Kontakte zu knüpfen und, und Freundschaften zu finden und Vertrauen zu haben. Oder manchmal fühlt man sich vielleicht auch so, dass es gar nicht so passt oder man hat negative Erlebnisse mit Freunden, auch gerade wieder bei Jugendlichen. Wie gelingt es, dass man gute menschliche Kontakte aufbaut?
Ja, ja. Also das eine ist, dass, also ich würde sagen, drei Faktoren. Also das eine, so ganz schnell jetzt gesagt, hier in der kleinen Zeit, die wir haben. Das eine ist eine Entscheidung, sich zu öffnen und sich ganz zu zeigen anderen Menschen. Ja, denn ganz viel von diesen sozialen Ängsten hat damit zu tun, dass man bei allem Möglichen denkt und da überschneidet es sich mit deinem neuen Buch, ne? Also darüber spricht man nicht.
Ja.
Also die Themen, die man lieber versteckt, weil man sich dafür schämt, dass man die mit reinnimmt in die Kontakte zu anderen Menschen. Ja, wenn ich denke, ich bin zu dick, ja, dann gehe ich vielleicht nicht mehr schwimmen, weil da würden andere das sehen. Und das führt raus aus dem Kontakt. Mhm. Also die Gegenbewegung, und das kann man auf andere Dinge genauso übertragen, ne? Die Gegenbewegung wäre, okay, ich bin zu dick, ich fühle mich zu dick und finde das auch nicht gut an mir, aber ich mach's trotzdem. Mhm. Und dann zu erleben, dass andere Menschen zum Beispiel nicht weggehen.
Mhm.
Also das würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Der zweite ist tatsächlich ein Bewusstsein dafür, wie wichtig gute Beziehungen für uns überhaupt sind.
Mhm.
Und da habe ich oft den Eindruck, das ist vielen nicht so bewusst. Ja, also es ist schön, wenn man irgendwie Leute um sich hat und wenn man Freunde und so hat, aber viele investieren gar nicht so viel da rein.
Mhm.
Und Beziehungen muss man gestalten. Also tragende, tiefe, gute Beziehungen muss man natürlich gestalten. Und da gehören auch mal Konflikte dazu und Auseinandersetzungen und Gespräche, immer wieder Gespräche. Und das vernachlässigen manche oder denken, naja, entweder es läuft oder ich suche mir jemand Neues. Und so funktionieren Beziehungen nicht.
Und du hast gesagt, es gibt noch einen dritten
Genau,
Faktor.
Genau, das dritte. Und übrigens das eben mit den Beziehungen, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern es gibt eine ganz spannende Langzeitstudie, es ist eine der längsten Langzeitstudien über ein glückliches Leben von der Harvard University, die läuft schon über 80 Jahre. Ein paar Leute leben noch, aber die meisten sind dann schon in der zweiten Generation. Und das Fazit ist, ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen.
Mhm.
Und gute Beziehungen heißt tragende, tiefe Beziehungen, die halten, auch wenn es schwierig wird.
Mhm.
Genau, und der dritte Faktor ist aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, dass man einen guten Umgang mit Emotionen, also mit Gefühlen pflegt. Und das heißt, Gefühle lieber erstmal schwierige Gefühle erstmal ausreifen lassen, bevor man die sofort in den Kontakt reinträgt.
Mhm.
Also es gibt ja bei uns so eine, also auch durch die Psychologie geschürt,
ja,
ne, so ein, man muss seine Gefühle ausleben.
Ja.
Und Gefühle sind aber so schnell veränderlich. Ja, so erst ist man wütend, ja, dann schläft man eine Nacht drüber, dann denkt man, naja, ein bisschen hatte er ja auch recht. Ja, und dann ist die Wut eigentlich schon wieder verflogen.
Mhm.
Und dann kommt vielleicht ein ganz anderes Gefühl. Also vielleicht ein Wunsch, irgendwie wieder Kontakt aufzunehmen. Oder man merkt, oh, die ist mir doch aber so wichtig, die Person. Ja, und dann verändert sich das alles. Und da denke ich, gerade bei so schwierigen Gefühlen, Ärger, Wut, Vorwürfe und so weiter, lieber erstmal ausreifen lassen.
Mhm.
Und da gehört Zeit dazu, aber natürlich auch innere Auseinandersetzung. Warum bin ich jetzt hier so wütend? Was hat mich eigentlich gerade wütend gemacht bei der Person? Und dann erst in den Kontakt gehen.
Und das sind Dinge, die man kann, egal wie gebildet man ist, ja? Das sind also über seine Gefühle reflektieren kann jeder?
Ja, also da würde ich sagen, das kann wirklich jeder. Also das ist ja auch gar nicht so ein intellektueller Akt. Ja, und ich erlebe es auch so, dass manchmal Leute, die nicht so gebildet sind, oft sehr emotionskompetent sind, ja, oder einen sehr guten Umgang mit Emotionen haben.
Mhm. Warum schreibst du Bücher? Ich habe von dir auch innerlich frei gelesen vor 2 Jahren. Das fand ich schon ganz toll. Was wir gewinnen, wenn wir unsere ungeliebten Seiten annehmen. Da geht es ja auch so ein bisschen genau darum. Und also dieses überhaupt Lernen, auf Gefühle zu achten, sie zu formulieren, also und anderen Menschen auch zu zeigen. Also das ist ja etwas, ne, da zeigt man auch Schwäche. Und dann hast du noch ein Buch geschrieben, wenn morgen mein letzter Tag wäre, so finden sie heraus, was im Leben wirklich zählt. Was treibt dich? Also warum bist du Psychologin geworden und warum schreibst du diese Bücher?
Ja, also ich glaube, mit dem Schreiben, Bücherschreiben ist ein ganz alter Beschluss oder Wunsch von mir. Ich erinnere mich tatsächlich noch, dass ich mit 10 Jahren zu meiner Mutter gesagt habe, später will ich Bücher schreiben. Und ich hatte eben selber Bücher, die mich sehr stark beeinflusst haben und wirklich mein Leben geprägt haben. Und daraus ist dieser Wunsch entstanden, dass ich gesagt habe, solche Bücher wie die, die mich so stark beeinflusst, positiv geprägt haben, so etwas will ich später mal auch machen. Mhm. Und da ist aber auch das Kreative drin. Also mir ist kreatives Arbeiten sehr wichtig und das ist in den Büchern, in dem Bücherschreiben ja mit drin. Und Schreiben ist auch sowieso was ich einfach sehr, sehr gerne mache.
Und das ist ja auch so ein bisschen Selbsttherapie, oder?
Ja, ist auch da. Also es ist, jedes Buch ist eine so, das kennst du ja auch, ne? Es ist eine so tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Thema. Mhm. Ich hatte jedes Mal jetzt bin ich wirklich durch mit dem Thema.
Ja. Weißt du, was ich an dem Selfcare, du bist wertvoll Buch gerade so wichtig und toll finde? Ich bekomme mit, dass viele Menschen eigentlich sich wünschten, eine psychologische Betreuung oder ein Coaching zu bekommen. Sei es eine Psychoanalyse, eine Verhaltenstherapie, was auch immer. Das können ja mehr Menschen brauchen, als man so denkt, ne? Also eigentlich könnten wir das alle gebrauchen. Und es gibt aber so wahnsinnig wenig Therapieplätze. Und jetzt habe ich ja schon mitbekommen, es gibt ja so auch Online-Psychotherapie, wo man mit einem Algorithmus, einem Avatar spricht, der einen dann, und das finden Psychologen auch wohl ganz okay, weil bevor jetzt gar nichts läuft, ist das wohl offensichtlich, also irgendwie krass, dass man mit einem Computeralgorithmus Psyche machen kann und beeinflussen kann. Aber ich finde, dein Buch ist eben so, das ist ein richtiges Arbeitsbuch mit Tipps und Fragen, die man sich selber stellen kann. Also das ist so ein richtiger Leitfaden, unterhaltsam gleichzeitig. Und auch so wie du übrigens jetzt auch vor mir sitzt, du lachst und du hast so große Augen und du trickst einen mit deinen Augen und deiner Mimik und deiner Körpersprache. Ich finde, das fällt auf, du bist so ein ganz... Ja, ein Mensch, der einen irgendwie sanft führt, auf eine, so eine ganz warme Art. Und genauso ist dieses Buch. Ist das eigentlich bewusst?
Das freut mich sehr, dass sich das so abbildet.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Baustein jetzt in dieser Phase, wo Menschen keine Therapeuten haben. Würdest du sagen, das ist ein guter Einstieg in so eine Situation, wo man gerade irgendwie hilflos ist und Hilfe sucht, aber noch keinen Menschen gefunden hat? Ist das vielleicht besser als ein Algorithmus? Was würdest du sagen?
Also Vergleich, es ist immer schwierig mit dem Vergleichen. Ne? Für manche einen ist es gut, so eine mit einer Computer, mit einem Algorithmus zu arbeiten. Ich denke, die Menschen suchen sich das, was für sie gut ist. Und bei diesem Buch, also ganz kurz, ich habe keine Tipps in dem Buch, sondern Übungen und viele Fragen. Und da ist ja, das ist ja auch gestaltet, das Buch, da sind ja immer diese Stifte, ne, so bei den Übungen. Und das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt immer schreiben muss. Nicht jeder mag schreiben. Man kann das auch im Geiste machen, aber die Idee ist, man tut selber etwas. Ne, und Schreiben ist tatsächlich eine sehr gute selbsttherapeutische Methode in Deutschland. Nicht so, also im Deutschsprachraum nicht so bekannt, aber funktioniert sehr gut, weil sie entlastet, weil sie klärt. Und weil man damit auf ganz neue Ideen, Gedanken kommt und auch tatsächlich nicht nur Gedanken, sondern auch Gefühle klären kann. Deswegen würde ich schon sagen, es ist tatsächlich ein Einstieg in ein Selbstcoaching oder eine Selbsttherapie.
Wenn du Kollegen ansiehst, gibt es so den Psychologen? Gibt es da, kann man das charakterisieren? Wie sind Psychologen?
Also es wird ihnen ja immer zugeschrieben, dass sie so andere durchschauen. Ich kann eigentlich eher sagen, wie es bei mir ist. Ja. Also ich glaube, es gibt nicht so den Psychologen, die Psychologin. Also bei mir ist es so, meine Motivation überhaupt, Psychologin zu werden, ist gewesen und immer noch, dass ich verstehen will. Ich will verstehen statt urteilen. Also ich will auch nicht in erster Linie diagnostizieren, ja, so der hat die oder die Störung, sondern ich will verstehen, was die Beweggründe oder was die Hintergründe sind, warum jemand sich so oder so verhält oder vielleicht auch diese oder jene Symptome hat.
Guckt man da immer in die Kindheit?
Also in die Kindheit zu schauen ist ein wichtiger Ansatz, aber nicht immer. Und es passt auch nicht immer und es will auch nicht jeder. Mhm. Und man kann auch sehr gut im Hier und Jetzt, in der Gegenwart arbeiten oder zum Beispiel gerade auch bei Ängsten mit ängstigenden Zukunftsvorstellungen, die ja die Ängste auslösen in der Regel. Mhm. Ja, man stellt sich irgendwas vor, was passieren könnte und dann hat man Angst. Und man muss nicht immer in die Vergangenheit gehen. Und ich arbeite sehr viel mit einer Methode, das ist eine moderne Methode, die im Unbewussten wirkt, Logosynthese heißt die. Und damit kann man eben sowohl Auslöser in der Zukunft als auch sowas wie Glaubenssätze, als auch belastende Erinnerungen, die bis heute noch wirken, auflösen. Und dann ist auch das Symptom nicht mehr da. Ne? Wenn der Auslöser neutralisiert ist, ist das Symptom nicht mehr da. Also bei einer Angst zum Beispiel, wenn die Vorstellung, dass ich mal ganz einfach, dass ich zu spät zum Termin komme. Ja, wenn die nicht mehr schreckend ist, dann habe ich auch keine Angst mehr, was jetzt Schlimmes passieren könnte, wenn ich zu spät komme. Und dann bin ich entspannter und der Stress ist raus. Dann kann ich in Ruhe dorthin fahren, obwohl ich vielleicht zu spät komme.
Es gibt ja Menschen, die kommen immer zu spät. Warum ist denn das so?
Ja, das ist nochmal was anderes. Ja, genau, und das wäre dann wieder das Interessante, das Individuelle. Ja, bei einer Person ist es vielleicht, die möchte gerne beachtet werden. Ja, wenn man zu spät reinkommt ins Meeting, gucken alle. Ja, da hat man seinen großen Auftritt. Ja. Aber es kann wirklich genauso auch was ganz anderes sein. Also vielleicht war das typisch in der Familie, die sind immer alle zu spät gekommen. Ja, dann ist es... hat das Kind das als Muster gelernt. Ja. Also das kann sein, oder ein Motiv kann auch sein, vorher noch schnell dies und jenes noch zu erledigen, also möglichst viel zu schaffen. Und dann macht man noch alles Mögliche bis zur letzten Minute und geht auf den letzten Drücker los und dann kommt der Bus zu spät oder es gibt einen kleinen Stau und dann ist halt wieder zu spät gewesen. Mhm. Ja, oder also es ist jetzt einfach mal ein Beispiel dafür, wie viele Gründe.
Vielleicht auch so, ob man sich manchmal unter Druck setzen muss irgendwie, damit man aktiv wird, ne? Ja, damit man durchblutet ist, ein bisschen Stress.
Genau, das ist ja oft der Grund, warum bei Schreibprojekten zum Beispiel, ne? Viele fangen so spät an, weil dann haben sie so richtig den Druck und dann kann man auch nicht mehr zweifeln, dann macht man einfach, weil eben die Zeit knapp ist.
Du hast gerade von Ängsten gesprochen, das scheint ja auch verbreitet zu sein, viele haben ja auch Panikattacken und so. Ist denn das so was Reales, ist es vielleicht was Natürliches, dass wir ängstlich sind? Sind es aber auch manchmal absurde Ängste? Ist Angst ein großes Thema und ist das ein starker Antrieb für alles Mögliche?
Also es wird ja oft gesagt, also zu dem Antrieb, ne? Es wird ja oft gesagt, Angst wäre so ein Kompass, da wo die Angst ist, geht's weiter. Das würde ich eigentlich so nicht sagen. Also es kann mal sein, dass da der Entwicklungsweg weitergeht, wenn man sich immer drum rumdrückt. Ja. Aber Angst kann einfach einen Auslöser haben, der einfach nicht sein müsste. Ja. Und dann ist es besser, mit diesen Auslösern zu arbeiten, anstatt sich lange mit der Angst selber zu beschäftigen.
Also ich bin ja jemand, wenn ich gestresst bin, dann kann ich Platzangst haben. Ne? Also dann ist, wenn es im Flugzeug heiß und stickig und eng ist, dann rast mein Herz und dann könnte ich mich da so reinsteigern, dass ich quasi kollabiere. Ich finde das immer so interessant, dass Emotionen so starke körperliche Symptome bringen können. Und dann ist es, glaube ich, auch schwierig, da rauszukommen. Ne? Oder wie? Also was gibt es so ein... Kann ich mir jetzt bei meinem nächsten enge Gefühl irgendwas sagen, um dieser Platzangst, die ein bisschen irrational ist, dann irgendwie zu begegnen?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich arbeite viel mit Logosynthese. Das ist eine Methode, die man sehr gut als Selbstcoaching-Methode lernen kann. Und die kann man, man kann sie ganz groß für persönliche Entwicklung nutzen, weil eben vieles damit schneller geht, weil man eben Hemmendes oder Blockierendes auflösen kann. Man kann sie aber auch wirklich ganz handfest, wenn man gerade im Flugzeug sitzt, anwenden. Und dann nimmt man immer die Auslöser. Ja, also du hast gerade eben gesagt, das ist so drückend, die Luft ist stickig. Das ist der Auslöser. Ja, und damit arbeitet man dann. Und es gibt, also der Kern der Methode ist wirklich sehr simpel. Ja, also es gibt drei Sätze, die immer gleich sind und man setzt den Auslöser in diese Sätze ein. Und die Worte wirken im Unbewussten. Also es geht nicht um Affirmationen oder so etwas. Affirmation
bestätigen.
Heißt, man sagt sich selber einen Satz. Also das wäre eigentlich positives Denken. Denn man sagt sich einen Satz, ich bin gesund und glücklich. Mhm. Und dann ist die Idee, wenn man sich den oft genug sagt, dann ist es auch irgendwann so. Da halte ich, also es muss man sehr mit Vorsicht genießen, mhm. ja, weil man kann damit auch was zudecken. Bei Logosynthese wirken diese Sätze im Unbewussten. Also es ist ein ganz anderer Wirkmechanismus.
Mhm. Das heißt, wie gehe ich mit der Hitze dann um oder dem Stickigen?
Das ist der Auslöser. Mhm. Du setzt ihn in die Sätze aus, lässt wirken und dann ist in der Regel immer etwas anders als vorher und die Belastung geht normalerweise runter.
Ich würde jetzt am liebsten mich sofort auf die Couch legen und das mit dir machen. Was kann ich tun?
Genau, wir können das ja nachher mal machen, Jael. Ja. Und man kann es, also für alle, ne? Also man kann es, im Buch sind Übungen drin. Ich finde sogar in diesem Fall noch besser das Hörbuch.
Ja, also das gibt ja das hast du selber gesprochen auch, ne?
Genau, die Übungen hatte eine Sprecherin, eine professionelle Sprecherin gesprochen. Die Texte habe ich alle gesprochen diesmal. Ja. Und da sind diese Logosyntheseübungen komplett drin. Das heißt, mit den dazugehörigen Wirkungspausen. Also man muss nicht mal irgendwie die Pause-Taste drücken, sondern man kann da wirklich die Augen schließen und einfach zuhören und die Übung mit durchgehen, seinen eigenen Auslöser einsetzen. Und die Sätze jeweils auch wirken lassen. Und das ist eine Besonderheit, das gibt sonst nirgends, dass man Logosynthese tatsächlich damit ausprobieren kann.
Wie ist denn das, wenn du Klienten hast? Man kann ja nicht immer unbedingt von Patienten sprechen. Ne? Wir sind ja nicht alle krank, oder?
Genau,
wenn wir
zu dir kommen. Bei mir heißen sie Klienten. Genau.
Genau. Und was gibt's da für Typen? Was beobachtest du? Es geht so jetzt in Richtung Kommunikation. Also was sind das für, kann man das kategorisieren, deine Klienten?
Ja, also ich kategorisiere bewusst gar nicht und versuche, und ich denke, das ist der Kern von jedem Kontakt, auch ärztlichen Kontakten, die ja oft sehr viel schneller noch gehen müssen. Ne? Ich habe dann normale Coaching-Sitzungslänge ist 1,5 Stunden. Du hast ja viel weniger Zeit oft. Ne?
Und die Kassenärzte, die haben ja noch weniger Zeit.
Ja, ne? Genau. Und ich denke, der Kern ist, dass man mit dem Klienten oder Patienten, egal wie viel Zeit man hat, einen Raum schafft, in dem Vertrauen und Beziehung entsteht. Mhm. Und das ist so wie ein, also ich versuche mich leer zu machen und dadurch einen leeren Raum anzubieten, wo keine Erwartungen von mir drin sind, keine Vorannahmen, keine schnellen Diagnosen, das ist so einer oder so eine, sondern was kommt von der anderen Person, was nehme ich wahr und was löst es auch bei mir aus und wie kann daraus ein Kontakt entstehen, wo Resonanz da ist, wo Vertrauen entsteht und wo Beziehung möglich wird. Ja, und Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Und da denke ich, das ist ein Luxus, dass ich da länger für Zeit habe. Und das ist für Ärzte, Ärztinnen eine noch größere Herausforderung oder eine noch größere Kunst, das so wie in eine Kleinform, in so eine Miniaturform zu bringen.
Weil wir es ja auch nicht unbedingt immer lernen. Ne? Wir sind ja eben nicht in einer psychologischen Ausbildung gewesen.
Ja, dafür habt ihr ja sehr viele. Ne? So, da kommt eine nach der anderen, eine Person nach der anderen und immer wieder jemand anders. Und ich glaube, das trainiert ganz stark. Also bei mir ja auch. Ne? Ich habe ja dann viele Teilnehmende auch oder eben Klienten und immer wieder kommt jemand anders mit seinem ganzen Wesen, seiner ganzen Ausstrahlung. Und dadurch wird jeder Kontakt einzigartig. Und ich merke, dass wenn man mit dieser Offenheit in den Kontakt reingeht, die Menschen sind so dankbar, weil sie sich erkannt fühlen oder gesehen fühlen. Und dadurch wird das Vertrauen ja möglich. Und ich denke, das ist der Kern von Kommunikation und die einzelnen Wörter oder wie man es formuliert. Das ist dann eher Technik.
Wie ist denn das, wenn ein Patient da ist oder ein Klient da ist, der dich irgendwie aggressiv macht oder dich nervt oder vielleicht langweilt? Du hast gesagt, du registrierst sehr bewusst die Gefühle, die dieser Mensch in dir auslöst. Wie gehst du damit um?
Genau, das sind die Gegenübertragungsgefühle. Ja, also die andere Person überträgt etwas auf mich. Und ich habe dann natürlich auch Gefühle. Ich bin ja kein Stein.
Ja.
Und dann ist das Wichtige, ist dann eben, das nicht auszuagieren. Also so wie vorhin, wo es um Beziehungsgestaltung ging, nicht jetzt, ich werde vielleicht ärgerlich oder genervt, dann agiere ich das nicht aus. Ne? Das würde heißen, ich ranze den an oder so oder schimpfe oder so. Sondern ich registriere es, schaue wie von oben drauf und finde entweder sofort raus, was ist es denn, was mich da so nervt, was hat es auch mit mir zu tun oder heb mir das für später auf. Ja, also Supervision oder Intervision als Begleitung von Prozessen. Oder bei euch sind das ja die Barland-Zusammenhänge. Mhm. Na, das ist eine Möglichkeit mit so, also manchmal hat man eben Leute, da merkt man, rastet irgendwas ein. Ja, und dann ist es gut, den eigenen Anteil daran zu bearbeiten.
Mhm. Und wenn dir jemand wirklich irgendwie zu nahe kommt, also wenn du wirklich dich jetzt eingeschränkt fühlst, und es gibt ja auch diese Internetbewertungsportale, die Ärzte oder wahrscheinlich auch Therapeuten erdulden und ertragen müssen, wenn dann jemand dich kränkt, obwohl du dir ganz viel Mühe mit diesem Menschen gegeben hast und der kommt vielleicht wieder, kannst du da immer noch professionell bleiben oder bist du dann auch mal angefasst und wirst dann vielleicht auch mal resolut mit der Stimme?
Also ich habe das mit solchen Bewertungen habe ich eigentlich fast gar nicht, aber da würde ich ansprechen. Mhm. Also das muss man klären, weil sonst ist der Kontakt oder die Beziehung gestört. Das andere, was ich eher erlebe, ist die Bewertung der Bücher in Portalen, zum Beispiel Amazon. Und ich habe da wenig, also die meisten sind gut, aber es gibt eben dann manchmal auch schlechte Bewertungen. Und das trifft mich schon. Mhm. Also das merke ich, dass mich das trifft. Ich glaube, das muss man sich auch so ein bisschen üben darin, damit umzugehen. Also wir sind beide öffentliche Personen, ne? Und es gibt immer Menschen, die irgendetwas auf uns projizieren. Das ist automatisch so und da kann man nichts gegen machen. Und da kann man noch so alles richtig machen, jemand projiziert etwas, hat dann eigentlich nichts mit einem selbst zu tun und dann kriegt man irgendwas ab. Mhm. Und wenn ich so ungerechte Bewertungen oder Argumente dann auch lese, das greift mich so ein bisschen an, weil die Bücher, das kann man ja dann auch nicht mehr ändern. Ne? Mhm. Das steht dann da und dann muss man damit leben, dass man falsch dargestellt wird.
Wir Ärzte können ja ganz viel von euch Psychologen lernen unter Umständen. Das hast du jetzt gerade schon angedeutet. Was würdest du sagen, macht einen guten oder einen schlechten Arzt aus?
Also für mich ist ein guter Arzt oder eine gute Ärztin, wenn jemand den Patienten, die Patientin als Ganzes erfasst und auch die eigene Intuition mit einbezieht. Also dass es nicht nur um einzelne Symptome geht, sondern dass jemand die Ganzheit erfasst. Und das hat ja viel mit Erfahrung zu tun. Also mit Intuition speist sich ja aus Erfahrungen. Und ich denke, das macht viel aus, dass man viel erlebt, viel gesehen hat und dadurch eben das Ganze besser erfassen kann. Sonst geht man nach einzelnen Symptomen und das ist eben immer nur ein Teilbild. Also den Patienten als Ganzheit sehen oder erkennen, das ist ein wichtiger Teil von guten Ärzten.
Oft müssen ja Ärzte auch mal schlechte Diagnosen überbringen. Wie ist dein Eindruck, wie gehen damit Ärzte um?
Also ich höre immer wieder von unsensiblen ärztlichen Diagnosen und ich habe so verschiedene Gedanken dazu. Also zum einen, also so Beispiele, ne? Also das wird nichts, also gerade wenn es um lebensbedrohliche Erkrankungen geht, das wird nichts mehr. Oder letztens hatte ich mit einer gesprochen, die ist ungefähr 40 und die hat irgendwie einen Herzfehler und der Arzt sagte zu ihr als 15-Jähriger, älter als 30 wären sie mit dem Herzfehler nicht. Ja. Ja. Und die war schon 40 und das hat sich auch anders dann dargestellt. Das sind, glaube ich, die Geschichten, die wir fast alle kennen. Also man kriegt das immer mal wieder erzählt und da kann man jetzt auch drüber nachdenken, war es wirklich so? Ja, oder hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass jemand in so einer Situation natürlich enorm sensibel und empfindlich und voller Angst ist und vielleicht auch eine Diagnose dann heftig interpretiert? Ne? Also das könnte mit reinspielen, denn manchmal denke ich, das kann gar nicht sein, dass Ärzte so viele unsensible Diagnosen oder Prognosen auch stellen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich so. Mhm. Und ich denke, ein Hintergrund ist, also ich habe ja viel auch mit Ärzten zu tun, vielleicht ist es auch ein Ausdruck, also wenn man dann so eine eher ruppige Prognose aufstellt, ja, also der super Schock ist für den Patienten, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man diese Dramatik oder auch das Mitgefühl verdrängen muss in so einem schnellen ärztlichen Alltag.
Ich dass denke, die Empathie extra abgeschaltet wird, damit man selber sich schützt.
Ja, weil sie hat keinen Platz. Ja, also eigentlich müsste man sich jetzt 2 Stunden mit demjenigen hinsetzen und gucken, was bedeutet das für dein Leben? Was ist mit deinem Mann? Was ist mit deinen Kindern? da ist aber gar kein Platz für und dann muss man es vielleicht auch weg.
Ja, wobei Hoffnung und Optimismus und Einfühlung, das hilft ja schon beim Heilen auch, ja, ne? Und gibt natürlich Kraft auch. Das,
ja, 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 so, ja.
Ja, ist ein ganz wichtiges Thema und in der Tat, also ich höre auch leider oft Geschichten, da wird einem Angst und Bange. Ja. Man will bloß nie krank werden, dass einem nie sowas gesagt werden
wird. Ja, genau. Wird, ne? Ja, und ich denke, ganz wichtig ist dafür, dass Ärzte sich auch in diese Seite grundsätzlich auch einfühlen. Ne? Und da erlebe ich viele so, die sind auf der gesunden Seite. Ja, die Patienten sind auf der kranken Seite. Ja. Und das ist sehr getrennt, aber genauso kann ein Arzt oder eine Ärztin natürlich auch krank werden und damit im Kontakt zu sein, also letztlich wieder mit der ungeliebten oder verdrängten Seite in Kontakt zu sein, das würde helfen, einfühlsamer mit Patienten dann auch umzugehen.
Ja, ich finde immer, ich bin ein Hypochonder und dann denke ich immer, deswegen kann ich besonders einfühlsam mit den Ängsten meiner Patienten umgehen.
Ja, ja, ich glaube wirklich, dass es gut ist. Ja. Für dich dann vielleicht nicht so in dem Moment, aber es hilft.
Sich einfühlen
auf und der Seite auch immer mal wieder zu sein.
Absolut. Ja. Und gibt es denn irgendeine nette Geschichte aus deinem Berufsalltag, die dich irgendwie bewegt hat? Was Optimistisches?
Ach, ganz viel eigentlich. Also eigentlich bewegt mich jeder Mensch, mit dem ich so zu tun habe.
Du hast mir mal so eine Geschichte erzählt von einer Schreibblockade bei einem Klienten oder bei einer Klientin.
Ja. Ich arbeite ja öfter mit Leuten, also zum Thema Schreiben und dann auch mit Schreibblockaden. Das hat häufig Gründe in der Vergangenheit. Und wenn man beim Schreiben eine Blockade kriegt, kann das ein guter Anlass sein für persönliche Entwicklung. Und da tauchen manchmal Themen auf, wo man erstmal denkt, was hat denn das jetzt mit dem Schreiben zu tun? Ja, also kürzlich hatte ich eine Klientin, die hat ganz arge Schreibblockaden gehabt bei ihrer Dissertation, also bei ihrer Doktorarbeit. Und das hatte letztlich zu tun mit der Beziehung zu ihrem Vater, wo sie einen ganz hohen Leistungsdruck hatte und er gleichzeitig Alkoholiker war und dann ganz viel Druck gemacht hat auf ganz unfaire Weise und eigentlich sehr gewalttätige Weise auch. Und das lag lange zugedeckt, und sie war froh, dass sie sich damit nicht auseinandersetzen musste. Und bei dem Schreibprojekt ist es so wie alles aufgetaucht. Und dann hatte sie erst große Angst davor, sich damit auseinanderzusetzen. Dann war es letztlich gar nicht so schlimm wie die Angst, die sie vorher davor hatte. Und dann waren diese beiden Themen irgendwann getrennt, also ihre Geschichte mit ihrem Vater und das Schreiben. Und dann konnte sie locker schreiben.
Ach, wie toll.
Und das Thema war natürlich, das kann man nicht schnell mal lösen. Aber die Themen waren getrennt. Ja, und vorher waren die eins und dann war das Schreiben eben blockiert.
Und kommt es denn auch mal dazu, also in der Arztpraxis ist ja oft so, dass wir auch einen Patienten mal berühren oder anfassen aus therapeutischen Gründen oder wenn man mal kurz jemanden antitscht, ne, so liebevoll quasi. Ist das ein Mittel, was auch Psychologen benutzen oder eher nicht, gerade nicht? Also was kannst du zum Thema Berührung sagen?
Ja, also es gibt ja die Körperpsychotherapie, wo das natürlich ohnehin voll dabei ist. Also ich habe jetzt gerade nochmal, es gibt ein neues Buch über Berührung und habe gerade nochmal gelesen, wie heilend und wie bedeutsam Berührungen sind. Und das sind genau diese kleinen, die du auch sagst. Ne? So einfach mal kurz am Arm berühren, das schafft so viel Vertrauen und so viel Verbindung und ein Gefühl von Aufgehobensein. Wir müssten das eigentlich alle viel mehr machen. Ne? Und jeder weiß aber genau, was eine gute, eine stimmige Berührung ist und welche Berührung zu weit geht. Ne? Das wissen wir alle. Und da ist es natürlich enorm wichtig, die Grenzen zu achten. Und das normale Setting in einem Coaching ist, dass man sich gegenüber sitzt. Ne? Also da ist jetzt nicht der direkte Körperkontakte, aber beim Begrüßen und beim Verabschieden oder so außenrum, ne, da ist sowas ja gut möglich und enorm wichtig.
Also das kann auch Beziehungen verbessern tatsächlich.
Ja, absolut. Ja, also gerade was Vertrauen angeht, es entsteht ganz viel Vertrauen über diese ganz kleinen Berührungen.
Du hast ja schon vorhin gesagt, in den Arztpraxen, wir haben oft wenig Zeit als Mediziner, dann ist das auch das Wichtigste, wo du sagen würdest, das müsste sich im Gesundheitswesen ändern? Also was sind deine Anregungen, wenn du das so ein bisschen aus deiner etwas im Medizinbusiness schon sich befindenden Position, aber doch so ein bisschen von draußen drauf guckst, gibt es da Anregungen, Beobachtungen, die du gemacht hast zum Gesundheitswesen?
Ich denke, Zeit ist wirklich, also mehr bezahlte Zeit pro Patient ist ein ganz wichtiger Ansatz. Also wenn sozusagen dieser Arzt-Patient-Kontakt, wenn der befriedigend war, ja, und das hat was mit Zeit zu tun, wenn die Zeit einfach zu knapp ist, dann bleibt was übrig. Dann kommt jemand vielleicht immer wieder, ja, und schiebt irgendwelche Symptome vor, bloß um diesen Kontakt wieder zu haben. Mhm. Und eine erfüllte Arzt-Patient-Beziehung, wenn die ein bisschen länger wäre, ich glaube, da wäre schon ganz viel mehr möglich. Also bezahlte Zeit pro Patient finde ich ganz wichtig. Mhm. Auch mehr dieses Ganzheitliche, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass das mehr integriert ist und nicht immer nur, ja, das ist einfach mehr.
Also wie du schreibst, die Psyche in deinem Buch profitiert auch von Sport.
Ja, so, ja. Ne? Ja, genau.
Lebenswandel, Schlafen,
ja.
Gutes Essen, Dinge, die man so macht, ne?
Ja, genau, ja, ja, ja. Ja, und überhaupt der Schwerpunkt auf Prävention, also weniger Behandlung, wenn es schon spät ist, sondern mehr noch Prävention. Und da gehört zum Beispiel Bewegung und Ernährung ganz wichtig dazu. Mhm. Und ich finde, es wird natürlich viel darüber geredet und viele machen da auch viel in der Richtung, aber es ist immer noch zu wenig. Mhm. Also gerade Ernährung auch hat so einen direkten heilenden Einfluss oder einen präventiven Einfluss auch. Und das könnte noch viel mehr sein.
Ja, auch sich was Gutes tun mit Essen, ne?
Ja,
mit
das Zubereiten. Auch noch, genau.
Das ist ja auch eine Wertschätzung der eigenen Person, wenn man sich nicht Dreck in den Körper füllt, sondern gute Qualität, gute Zutaten.
Mhm. Ja, und es gibt so viele Studienergebnisse für präventive oder sogar, also wo sogar bis hin zu Krebskrankheiten, ne, so Krebserkrankungen durch Ernährung wieder sogar rückgängig gemacht werden können, wenn verlangsamt rückgängig oder eben vorgesorgt werden kann. Und das müsste, denke ich, noch mehr im ärztlichen Alltag mit dabei sein. Kommt halt in der Ausbildung auch kaum vor.
Ja, das stimmt. Aber was ganz interessant ist, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gerade gesagt, wenn die Zeit, die bezahlte Zeit zu wenig ist, dann kommen die Patienten eigentlich immer wieder, weil sie unbefriedigt sind, nicht geheilt sind, das Problem nicht wirklich behandelt ist. Man kann nicht selber Verantwortung übernehmen für sich, ist nicht mündig geworden in diesem Arzt-Patienten-Kontakt. Und deswegen kommt man immer und immer wieder. Das heißt, weil eigentlich wäre das Argument, naja, schon bezahlte Zeit, ja, aber wir haben doch eh schon bis zu 9 Monate Wartezeiten auf einen Arzttermin. Aber du würdest dann natürlich mit dieser These sagen, nee, wir bräuchten gar nicht so viele Termine vergeben, weil es einfach in einem Termin schon wahrscheinlich gelöst werden könnte in vielen Fällen.
Genau, ja, es bleiben Fragen übrig. Das ganze Thema Compliance ist ja, also ich
wie man bin mit, ja oft mitarbeitet und dranbleibt,
ne? Ich bin ja dann woanders, ne? Und ich höre so oft, na, die Medikamente, die habe ich nicht genommen. Ja. Das weiß der aber gar nicht. Ja.
Ja.
Und das wäre zum Beispiel auch was man durch mehr Gespräch, ja, dann müsste man fragen, können Sie sich denn vorstellen, die wirklich zu nehmen? Aber viele Ärzte denken, na, wenn ich die verordne, dann nimmt er die natürlich.
Ja. Ja. Und was hältst du von der Frage am Ende? Haben Sie auch wirklich alles verstanden? Also haben Sie noch Fragen? Gibt es noch, was wir besprechen sollen? Ist das eine hilfreiche oder eine?
Finde ich sehr, sehr wichtig, sehr hilfreich. Ja.
Viele dann, die keinen Arzttermin bekommen, die gehen dann ins Internet und surfen. Ist das eine Gefahr oder ist das eine Hilfe?
Genau, Dr. Google.
Ja, genau.
Also ich glaube, dass es Patientinnen können dadurch mündiger werden, weil sie sich informieren können. Ja, das ging ja früher gar nicht so gut. Da ging man zum Arzt und der Arzt oder die Ärztin hat gesagt, so ist es und so machst du es jetzt. Das hat aber natürlich die Kehrseite und ich glaube, das kennen alle Ärzte inzwischen. Ja, dass so extrem gut informierte Patienten kommen, die aber dennoch das Gesamtverständnis nicht haben. Und dann wird es schwierig, für Ärzte eine gute Behandlung anzuregen. Ja, weil dann kann es auch sein, dass Patienten alles besser wissen oder dass sie halt auch wahnsinnige Angst zum Beispiel haben vor Nebenwirkungen. Also manchmal ist es ja sehr sinnvoll, auch ein sehr starkes Medikament zu geben. Und dann geht man ins Internet, liest Nebenwirkungen. Ja, da stehen die ganzen Storys, also viel mehr noch, als in dem Beipackzettel steht. Und dann nimmt jemand deswegen zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Medikament nicht mehr. Mhm. Und im Internet findet man alles. Ja, also.
Das heißt, es ist auch nicht gewichtet, ne? Man kann es nicht in der Qualität beurteilen.
Mhm. Mhm.
Es gibt jetzt noch ein paar Zuhörerfragen. Wir machen jetzt so eine Art schnelle Sprechstunde. Das ist eine Herausforderung, weil du hast so wahnsinnig viel zu erzählen zu diesen Themen. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Aber ganz viele Leute haben auch extra für dich ein paar Fragen losgeschickt. Jemand fragte etwas kokett, warum wirken Psychiater und Psychologen durchaus so, dass sie eine Neurose haben und vielleicht selber einen Therapeuten bräuchten?
Ja, das kann manchmal sein. Das kann ja tatsächlich anstecken. Also wenn man zum Beispiel Tag ein, Tag aus vor allem mit depressiven Patienten zu tun hat, kann es sein, dass es abfärbt. Wir sind verbunden miteinander. Und ein depressiver Mensch nach dem anderen, dann bin ich irgendwann auch depressiv.
Also man wird nicht Psychologe oder Psychotherapeut, Psychiater, weil man schon eine Macke hat. So ist es nicht.
Kann auch mal sein. Das ist so wie bei allen Berufen, denke ich, dass es verschiedene Motive gibt. Vielleicht gibt es das manchmal auch, dass jemand, aber das muss ich, würde ich nicht unbedingt negativ werten.
Nee, ich meine es auch liebevoll, eine Macke, eine Sensibilität. Ja. Ne? Also das.
Genau, und die größten Schwächen können zur größten Stärke werden. Ja, und das kann gerade, und das ist ja bei vielen so, ne? Viele haben auch manchmal was Schlimmes erlebt oder so und gründen daraus eine Stiftung oder machen daraus etwas und können dann, weil sie die andere Seite kennen, gerade anderen Menschen besonders gut helfen.
Sehe ich als Hypochonder. Genau. Okay. Dann wurde gefragt, wie siehst du den Einfluss von Handys auf die Entwicklung von Kindern, aber auch so, wie wir miteinander als Erwachsene sind, auf die Gesellschaft?
Ich denke, es ist zu viel. Zwei Hauptgründe. Das eine ist, es führt raus aus den Beziehungen. Ja, also man kann ständig in sein Handy gucken. Und dann ist man eben nicht mehr in Kontakt mit anderen Menschen, jedenfalls nicht direkt. Ja. Mhm. Und bei Jugendlichen zum Beispiel ist es sehr schade, weil das ist die Phase, wo es eigentlich darum geht, Beziehungen zu gestalten, sich auszuprobieren in Beziehungen, in Kontakten. Und das ist aber nicht leicht. Das fällt ja vielen Jugendlichen sehr schwer. Und früher war es so, man stand dann irgendwie so auf einer Party rum und stand da irgendwie am Rand und hat sich nicht richtig getraut, jemanden anzusprechen. Naja, und irgendwann stand man dann so lange rum, dann war es nicht mehr haltbar, hat man halt doch jemanden angesprochen. Heute guckt jemand in sein Handy und da kann den ganzen Abend reingucken.
Und chattet mit Leuten, die gar nicht anwesend sind.
Genau. Ja, also geht raus aus dem Hier und Jetzt und aus dem Kontakt. Und das andere mit den Handys ist, es ist natürlich eine sehr einseitige, eingeschränkte Beanspruchung des Gehirns, ja, sehr einseitig. Und das ist ein ständig erhöhtes Erregungsniveau. Und das ist dieser Stresslevel, der bei uns allen so erhöht ist. Und der wirkt sich auf die Schlafqualität aus. Und ja, überhaupt, also das kennst du ja, ne? Die Stresshormone sind dann haben dauerhaft erhöhten Spiegel und das ist nicht gut.
Ist und die Berührung fehlt ja auch noch.
Ja, genau. Man drückt da immer nur auf seinem Display rum. Ja.
Jemand wollte wissen, ob du auch selber in eine Psychotherapie gehst als Therapeutin.
Also ich habe früher mal eine Psychotherapie gemacht und in der Ausbildung ist natürlich ganz viel Selbsterfahrung auch immer mit dabei. Heute, wie gesagt, arbeite ich ja viel mit Logosynthese und da ist die Selbstcoaching zum einen, also ich mit mir selbst, aber auch die Begleitung durch Kollegen, also gegenseitig, wir arbeiten ganz viel gegenseitig, nimmt einen ganz großen Stellenwert ein, weil ich muss eben, wir hatten das vorhin, wenn mich jemand nervt, ja, oder wenn ich mich über jemanden ärgere, dann muss ich mich immer wieder fragen, was hat das mit mir zu tun, damit ich es nicht in den Kontakt reintrage.
Du hast ja auch 2 Jahre Medizin studiert und das passt genau zu der Frage, die jemand stellte. Ist Psyche nicht einfach nur Biochemie?
Ah, okay. Also ich würde sagen, das ist viel, viel mehr als Biochemie. Also man kann es mit den Neurowissenschaften oder auch mit biochemischen Methoden untersuchen, immer besser. Und man kriegt damit aber nicht das Ganze. Ja, es ist immer nur ein Teilaspekt. Und die ganze Psyche als Ort des Fühlens und Denkens ist auf jeden Fall mehr. Und wir werden uns dem mit biologischen oder medizinischen Ansätzen immer nur nähern können. Ja, und ich würde ohnehin sagen, ein Mensch ist mehr als Körper, aber auch mehr als Psyche, sondern ein ganzheitliches Wesen, Essenz, kann man sagen. Und das ist die Ebene, die bei uns eher bisher noch vernachlässigt wird. Und das ist genau die Ebene, wo es auch um Sinn, um Anbindung und um an ein größeres Ganzes geht.
Weitere Frage. Wann geht man zum Psychologen und wann zum Psychiater?
Also zum Psychiater sollte man sicher mit allen psychiatrischen Erkrankungen gehen. zum Beispiel eine Schizophrenie oder Wahnvorstellungen oder immer, wenn Selbst- und Fremdgefährdung mit im Spiel ist. Also bei Depressionen kann die Selbstgefährdung eine große Gefahr sein, also die Suizidgefahr. Ich finde das ganz wichtig, das immer noch mal zu betonen. Und dann kann es auch sein, dass jemand für eine gewisse Zeit auch erstmal Medikamente braucht oder sich sogar in eine Klinik begeben muss, um geschützt zu werden. Mhm. Und die Depressionen und der größte Anteil an Suiziden ist aufgrund von Depressionen und könnte verhindert werden, wenn man die Depressionen gut behandeln kann. Und Depressionen sind mit 10.000, ungefähr 10.000 pro Jahr mit Abstand die häufigste unnatürliche Todesursache. Dann kommen die Unfälle, 3.000, ja, aber 10.000 Suizide. Wie gesagt, dabei ist ein ganz großer Anteil. Es gibt auch die ganz klar entschiedenen Suizide, aber ganz viele sind aufgrund von einer Depression. Und da wiederum sind Männer noch mal mehr gefährdet. Also ich bringe das jetzt hier einfach noch mal unter, weil es so wichtig ist. Viele Männer können sich schwerer Hilfe holen als Frauen und haben aber ein höheres Suizidrisiko.
Weil sie das Testosteron haben, das sie antriebsstärker macht, ne? In auch, oder?
Ja, das auch. Und weil sie eben sich nicht so hilft. Also sie bleiben damit alleine. Ja. Ja, die machen das mit sich alleine aus.
Männer somatisieren auch mehr, also haben mehr körperliche Symptome, sodass das oft der Arzt nicht erkennt, dass da eine Depression vorliegt, sondern ist halt Rücken, ne, oder?
Genau, dann behandelt man den Rücken und die Psyche oder überhaupt der ganze Mensch ist nicht behandelt und dann reicht das nicht. Mhm. Ja.
Das heißt, Männer und Frauen haben gleichermaßen Depressionen, aber es ist eben anders von der Ausprägung her.
Genau, es zeigt sich anders. Mhm. Ja. Ja.
Was macht Psyche aus?
Psyche sind ganz grob kann man sagen, geistige Eigenschaften und Persönlichkeitseigenschaften. Es ist der Ort des Fühlens und Denkens. Es ist aber auch eine Kompetenz, überhaupt sein Leben zu gestalten, ja, in Beziehungen, in Räumen, in der Natur, in der Arbeit, in der ganzen Gesellschaft. All das gehört zur Psyche. Und ich würde auch Psyche und Körper, also Psyche, Soma, gar nicht so trennen. Auch da, es ist eine Einheit und es bedingt sich gegenseitig. Und eigentlich ist es eins, aber irgendwie müssen wir es im Kopf unterscheiden.
Depression als Zivilisationskrankheit, wir haben kurz vorhin darüber gesprochen. Was sind da die Faktoren, die das unterstützen könnten, diese Theorie?
Also es gibt inzwischen viel Forschung, ganz interessante Forschung, dass eben die Zivilisation so einen starken Einfluss hat. Und man ist dadurch darauf gekommen, dass Naturvölker häufig fast gar keine Depression haben. Und dann kann man ja gucken, man kann vergleichen, was machen die anders? Ja, was ist bei denen anders? Und dann kommt man auf ganz viele Lebensstilfaktoren. Und das ist so ein neuerer Ansatz, jenseits von Medikamenten und jenseits auch von Psychotherapie, dass man mit Lebensstilveränderungen tatsächlich eine therapeutische Wirkung erzielen kann. Ungefähr jeder Dritte erkrankt in Deutschland einmal an einer Depression in seinem Leben. Lebensstilfaktoren sind das Tageslicht. Also, dass man genug Tageslicht bekommt überhaupt. Und viele gehen gar nicht mehr ans Tageslicht. Die haben nur Lampenlicht und das ist so wie fast nichts. Ja, und das hat einen ganz starken Einfluss auf die Stimmung. Nicht nur für Depressive, sondern man kann diese Ergebnisse auch insgesamt auf Lebensstimmung übertragen. Was natürlich sehr interessant ist. Mhm. Sich in eine hellere Lebensstimmung zu bringen. Einfach dadurch, dass man mehr Tageslicht abbekommt. Beziehungsweise als Ersatz, zum Beispiel in den Wintermonaten, wenn es gar nicht möglich ist, auch mit Therapie, Tageslichtlampen. Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor. Also mindestens dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport, Bewegung, erholsamer Schlaf ist ein Faktor, um Depressionen zu verhindern oder sogar zu heilen. Soziale Verbundenheit, gut eingebunden sein in Beziehungen eben. Sinnvolle, sinnerfüllte Aktivitäten, also viele, die auch depressiv sind, sitzen stundenlang irgendwie rum und grübeln. Also nur diese kreisenden Gedanken, das ist ein ganz dramatisches Phänomen eigentlich oder ein Symptom. Und damit kann man, wenn man aktiv ist, wenn man etwas tut, dann kommt man da raus. Und Ernährung ist ein wichtiger Faktor.
Ja, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren, genau. Ne? Das ist so, dass das alles da ist. Eisen, ja. Schilddrüse muss ja auch gut sein.
Ja, genau, das ist wichtig. Ne? Also die Hormone, der Hormonspiegel, auch bei den Schilddrüsenhormonen spielt eine wichtige Rolle. Möglichst kein Zucker, Also ich sage es inzwischen so streng, am besten gar kein Zucker. Ja, also es wird dann immer so abgeschwächt in den Empfehlungen, eher wenig, aber man kann es auch ganz weglassen, ganz weglassen. Dann ist man nämlich diesen Hyper los, also diesen Heißhunger. Ja. Und eher pflanzenbasiert scheint eben offensichtlich auch bei Depressionen besser zu sein.
Zum Abschluss, kannst du uns jetzt so vielleicht drei Hauptbotschaften geben? Was ist wichtig? Wie sorgen wir für uns?
Also im guten Kontakt mit sich selbst sein ist ein wichtiger Faktor. Reizüberflutung reduzieren und den Stresslevel senken. Also das gehört eigentlich alles zusammen. Wenn man gut im Kontakt ist, dann kann man viele Reize auch einfach ausblenden. Das ist ein Faktor, der ganz wichtig ist für eine gute Selbstfürsorge, also Self-Care. Dann würde ich tatsächlich als zweites sagen, worüber wir gerade gesprochen haben, eine Ernährung, die vollwertig, pflanzenbasiert, ohne Zucker, wenig Fleisch und Milchprodukte oder sogar ganz weglassen ist. Gibt ein ganz schönes Buch von Michael Greger, ist ein Amerikaner, How Not to Die, bisschen reißerischer Titel, aber alles studienbasiert, ganz interessant zu lesen. Und das dritte Thema, nach Sinn streben und sinnerfüllt leben.
Diplompsychologin Ulrike Scheuermann. Super, das war fantastisch, was du hier in dieser kurzen Zeit an Einblicke gegeben hast und an Anregungen. Also ich freue mich schon, wenn wir mal wieder reden. Danke dir sehr.
Ich danke dir auch ganz herzlich, Eil. Es war ein ganz inspirierendes Gespräch. Ich bin ganz aktiviert.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argom Lab und der Verlagsgruppe Drömer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier...
Jeder, der halt eben in der Viszeralchirurgie, also in der Eingeweidechirurgie tätig ist, der wird irgendwann mal konfrontiert mit diesem Thema, dass die Menschen sich die lustigsten Sachen reinschieben hinten und sie dann irgendwann nicht mehr rauskommen. Da haben wir auch schon mal überlegt früher, dass man einen Dildus und Rettungshaken machen müsste, damit man die wieder rausziehen kann.
Bis dahin.